Und ich sage herzlich willkommen, Rale und Frank von Paso Doble, meine Helden aus meiner Kindheit, aus den 80er Jahren. Schön, dass ihr da seid.
Ja, toll, dass wir wieder mit dir ein bisschen sprechen können. Du weißt ja, wir pflegen ein besonderes Verhältnis. Einmal natürlich wegen Computerliebe und überhaupt.
Ja, wir lieben uns und wir lieben natürlich die 80er. Da zurückzufliegen ab und an mal macht so wahnsinnig viel Spaß. Die Leute lieben die 80er und bei euch ist es das Besondere, dass ihr keine typische NDW oder keine typischen NDW-Stars seid, die einfach das von damals immer weiter kultivieren, sondern ihr habt seitdem euch immer weiterentwickelt und seid auch immer weitergegangen und deswegen haben wir euch heute, weil es tatsächlich ein Neu-Release, Hot-Hot-Release gibt. Erzählt mal, was ihr ausgeheckt habt.
Ja, wir haben eine anlässlich unserer 40 Jahre Paso Doble und 40 Jahre Ralle und Frank Liebe, haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Wir haben unseren Song Computerliebe nochmal neu aufgenommen und Ralle hat einen englischen Text gemacht dazu und wir machen also jetzt Computer Love. Aber das Besondere ist eben, dass ich für diese Aufnahme alle alten, originalen, analogen Geräte wieder ausgepackt habe und an den Start gebracht habe, die wir in den 80ern auch benutzt haben. Ein Minimoog, ein Matrix, ein DX7 mit diesem digitalen Bass und auch die TR-808, die Rhythmusmaschine, und haben alles genau so erklingen lassen wie in den 80ern. Und das hat total Bock gebracht. Und natürlich haben wir es beim Mix dann angepasst, ein paar kleine Tricks eingebaut, damit der Sound auch zeitgemäß ist. Es soll ja auch Spaß machen, in der Disco das immer lauter zu machen. Und ich kann euch sagen, man kann es immer lauter machen und es klingt einfach wunderbar. Computerliebe auf Englisch.
Wie war das? Habt ihr bei den Aufnahmen, war das für euch nicht ein krasser Flashback, gerade weil ihr euch der Produktionsart auch von früher bedient habt?
Du, das war ein absoluter Flashback. Und es war auch gar nicht so einfach für mich, weil ich natürlich in diesen 40 Jahren auch nicht mehr absolut so singen wie damals. Und das habe ich mir aber ganz genau angehört, weil wir waren völlig erschlagen, können uns auch gar nicht erinnern an die Aufnahmen. Also wo haben wir da drauf geachtet? Das habe ich mir alles wieder eingeübt und habe versucht, das so original wie möglich jetzt auf Englisch zu singen. Und das war wirklich eine Gaudi. Also das ist so unglaublich, wenn man zurückgeht in diese Zeit, was sich alles doch verändert hat und das jetzt zeitgemäß wieder neu zu machen, zum Glück mit Englisch. Ne? Ich glaube, wenn ich das auf Deutsch noch mal hätte so nachvollziehen sollen, das wäre noch schwieriger gewesen. Und wir sind so stolz drauf. Also es ist so schön geworden.
Ralle ist ja eine gute Sängerin. Wenn man sich das Original anhört, als wir uns das Original wieder angehört haben, um das so ein bisschen nachzuschaffen, sind wir wirklich vom Glauben abgefallen, was wir damals gemacht haben, wie sie das gesungen hat. Also die Unschuld vom Lande, die Silben sind viel kürzer, als man dachte. Es hat eine weltraumartige Unbedarftheit. Da kommt jeder Soul-Gesang oder so wäre da völlig falsch oder Schlagerphrasierungen. Und wir mussten uns zurückbeamen in diese Zeit, wo man ganz frisch, als wären wir gerade auf der Durchreise von irgendeinem Stern hierher, eben mal diese Melodie geträllert hätten. Das war gar nicht so ohne, aber wie gesagt, Ralle kann es halt und man wird es hören. Es hat einfach total Spaß gemacht. Aber wir waren verwundert, was wir damals getrieben haben.
Was euch ausmacht oder was Paso Doble ausmacht oder diesen besonderen Sound eben von euch, ist ja tatsächlich, wir hatten es ja schon mal bei vorherigen Interviews, als wir um die Essenz von euch oder von eurer Musik, dass wir die uns angeschaut haben, dass das tatsächlich Rale Stimme ist mit diesem typischen Dreiklang. Ne? Ja. Und wie kam es zu diesem Ding? Euch würde man ja alleine dadurch überall auf der ganzen Welt raushören, das ist Paso Doble oder das ist diese Zeit. Für mich ist das auch das Symbol oder der Sound von genau dieser Zeit. Wie habt ihr das denn erfunden?
Das liegt wirklich, ich glaube, an unserer klassischen Ausbildung. Wenn man Mozart hört, wenn man Bach hört, wenn man Mehrstimmigkeiten liebt, dann weiß man, was da alles möglich ist. Und Ich hatte mir gesagt, als wir Paso Doble gegründet haben, ich möchte, was ja viele Freunde auch gemacht haben, ich möchte keine angloamerikanische zweite Wahl sein. Also Lieder machen, die auf amerikanisierte Phrasierungen angelegt sind, sagen wir im Funk, Soul, Rock, englischsprachig, aber einfach auf Deutsch adaptiert. Und das hat Konsequenzen für die Phrasierung, für die Melodie, die man singt. Und diese Melodien, die wir machen, die bestechen nicht durch den Rhythmus, ne? Also, dass man da besonders groovy singt, sondern die sind eigentlich volksliedartig.
Ja.
Da alle Jahre wieder oder so. Oder das, da kann man keinen Funk-Rhythmus drunter legen. Das war auch immer das Problem, wenn wir die Melodie fertig hatten. Was kommt für ein Beat drunter? Heute ist ja andersrum. Heute sagst du, ich brauche erstmal einen fetten Beat, dann holst du eine Sängerin ins Studio und dann singt die da drauf und dann schneidet man einen schönen Chorus. Das ist nicht meine Art. Wir wollten Lieder. Und wenn man dann eine schöne Melodie hat, und man phrasiert nicht speziell rockig oder soulig. Ja, wie kriegt man die Stimme dann noch mystischer? Dann kommen schnell zweite und dritte Stimmen. Und wenn die nicht einfach nur parallel geführt werden, sondern im klassischen Sinn zu den Harmonien schön passen, dann richten sich plötzlich alle Instrumente nach diesem Dreiklang. Und das ist die Magie. Als Peter Weyer bei uns die Gitarren gespielt hat, auf Computerliebe ist ja eine super Gitarre drauf, die hört zwar keiner, aber jetzt... Audrey, wir kriegen jüngere Fans, wir kriegen fast jeden Tag so von 20- bis 25-jährigen Leuten, kriegen wir so bei YouTube so Kommentare, ich wusste gar nicht, dass ihr das Original seid. Jetzt erklär mir mal einer, wieso das nicht international Nummer 1 war, das ist ja magisch, ich höre das immer, also ich dachte, das Original ist von Das Modul oder bei Herz und Herz, ich dachte, das Original ist Blümchen, das wart ja ihr und eure Sounds sind ja noch viel mystischer und geheimnisvoller, bleibt bloß dabei. Das liegt daran, weil wir damals wirklich sehr genau arrangiert haben. Ralle singt diese drei Stimmen und dann kommt Gitarre, Bass und Keyboards und die spielen alle genau abgepasst auf diesen dreistimmigen Satz diese Noten. Da kommt nicht viel anderes. Deswegen hat sie so viel Kraft. Deswegen setzt sich das durch. Ja, das war, wir haben viele andere Dinge ja auch probiert und dann haben wir es bei Herz an Herz ja auch wieder gemacht und ich sage dir, jetzt im hohen Alter wissen wir, auch nicht zuletzt durch dich auch, unsere letzten Interviews, die ja schon ein bisschen her sind, wo du gesagt hast, wie konntet ihr so einen Titel rausbringen, wo Ralle nicht Leadvocals singt. Ich bin natürlich erstmal, na klar, gab es erstmal eine Ehekrise, da haben wir es wieder eingekriegt. Die gab's
schon
da,
vorher.
Und ab da war auch schon vorher. Und ab da ist jetzt klar, die Refrains singt Ralle und ich maunze in den Strophen meinen Kram und dann wartet alles, bis Ralle wieder anfängt zu singen. Das haben wir jetzt begriffen. Und das waren ja die Anfänge.
Jetzt hast du erzählt, ihr kriegt ganz viel Zuschriften und Support und auch Zuspruch von jüngeren Menschen, die jetzt mal schnallen oder entdecken, oh mein Gott, diese ganzen Sounds, auch von den 90ern, von vielen Liedern, oh mein Gott, das wart ihr in den 80ern, ihr seid das Original davon, was ja total spannend ist. Ich erlebe das in der deutschen, weil ich befasse mich mit der deutschen Musikszene sehr, deswegen erlebe ich das vor allem in der deutschen Musikszene, dass der Sound der 80er, ne? Diese handgemachte, wirklich auch wertig gemachte Musik, auch wenn es erstmal ein bisschen easy klingt oder trashy klingt, sage ich mal, die NDW-Zeit, wenn man da hinguckt, wie produziert wurde, wow, ne? Und deswegen bedienen sich junge Leute, Musiker, EDM-Leute aus der Clubszene, die wollen alle den Sound der nicht 90er. Die wollen natürlich alle den Sound, den substanziellen Sound der 80er gerade.
Ich bin vom Glauben abgefallen, als ich mir angehört habe, was wir selber da arrangiert haben. Ich habe das erst probiert auch mit so Softwares, mit Emulationen von Instrumenten, habe ich alles weggeschmissen, weil das nicht richtig so klingt wie das, was wir gemacht haben. Und deswegen kam eben dann der Minimoog und die ganzen Geräte zum Vorschein wieder hier und war erstaunt. Es gab ja auch noch keine digitale Aufnahmemöglichkeit. Das heißt, wir hatten eine 16-Spur-Maschine oder, wenn es ein moderneres Studio war, eine 24-Spur. Und ich sag dir, alles, was auf Computerliebe drauf ist, geht auf 16 Spuren. Heute kriegst du ja keinen Take mehr irgendwie von irgendwelchen Produktionen, der nicht 55 bis 80 Spuren hat. Natürlich, hier rappt einer, da kommt ein Chor, Hall, schön gemischt nochmal so dazu. Alles kleine Frickelgeschichten hatten wir gar nicht. Wir mussten zwischenmischen. Bei 16 Spuren musste man schon mal sagen, ey, jetzt hier 3 Keyboards auf eine Stereospur und nicht zu oft, weil das Band ja auch abreibt. Du hast Höhenverluste. Bei jedem Mal Abspielen siehst du dieses kleine braune Magnetband sich um den Tonkopf weckeln, angstvoll. Also schnell fertig werden, nichts mit Schneiden, höchstens 2-mal, sonst hört man das. Da hat man richtig, ja, auf der Zeitachse noch wertiger arrangiert. Heute ist ja Copy-Paste. Ne, machst also den ersten wie den zweiten Vers und änderst ein paar Dinge. Also ich war erstaunt, was ich da arrangiert habe, wie geil das ist. Genau überlegt, was man da gemacht hat, weil man nicht so viel Platz hatte. Und dadurch klingen die Dinge auch kraftvoller. Also es ist, ich möchte da wieder hin zurück. Jetzt also nach 40 Jahren habe ich mir fest vorgenommen, wieder so zu arrangieren, weil das, da ist Druck.
Geil auch, dass ihr jetzt nach den 40 Jahren, sage ich mal, dass ihr Computerliebe, Computerlove jetzt auf Englisch rausbringt, 40 Jahre später. Wenn man sich zum Beispiel Nena anschaut, die hat damals den Hype direkt mitgenommen und hat 99 Red Balloons gemacht und war damit ja auch vorne in den Billboard-Charts. Das, würde ich sagen, peilt ihr jetzt 40 Jahre später auch an.
Ja, genau. Damals haben wir überhaupt nicht... hatten wir da gar kein Interesse dran, weil wir hatten ja gerade diesen Change gemacht. Wir kommen ja beide mehr aus der englischen, amerikanischen Musik eigentlich und hatten uns nun bekehrt oder bekehren lassen, Deutsch zu singen. Und das ist eben wirklich, wie Frank ja schon ausgebreitet hat, so anders. Und hat ja auch nur seinen Charme dadurch, dass man das alles so viel gerader singt und so. Und diese Idee, dasselbe jetzt auf Englisch zu machen, das war überhaupt nicht in unseren Köpfen. Gar nicht. Das finde ich auch so spannend. Wir sind da wirklich erst drauf gekommen durch eine ganz andere Sache. Wir haben ja ein Video gemacht mit dem Song, den wir vorher hatten, Hey La Di La. Und da hat uns dann jemand gesagt, ey, den müsst ihr auch mal auf Englisch machen, weil das Video ist so international. Und dann haben wir überlegt, also wenn wir jetzt was auf Englisch machen, dann ist das Computerliebe, weil so wie das Video angelegt war von Hiladila mit KI und so zum ersten Mal für uns jedenfalls, das würde ja für Computerliebe dem Ganzen wirklich noch den Deckel draufsetzen. Und genau so ist es auch geworden.
Das Tolle ist ja, es ist auf eine gewisse Weise ja zwar pervertiert, aber ein Liebeslied. Ich wollte eigentlich immer nur über Liebe singen und ich bin in Ohnmacht gefallen, als wir als erstes diesen Text hatten mit Computerliebe. Wenn man sich das englische Demo anhört, meine Demos waren immer gleich. Ich bin in den Strophen todunglücklich, ich liege irgendwo verlassen rum, alleine und plötzlich kommt der Engel und sagt, du bist nicht alleine. Es ist schön mit dir. Das ist immer gleich. So, aber auf Englisch kann man das gut machen. Und ich fand jetzt, es sprechen uns ja auch viele Leute darauf an, dass dieser Text heute eben mehr Gültigkeit hat denn je. Alle versuchen mit KI, dass diese Computer uns möglichst viel noch abnehmen, was auch in den gefühlsmäßigen Bereich geht. Gelingt natürlich nicht richtig, aber es wird ja sehr stark versucht und hat sicherlich auch seine positiven Aspekte. Aber dadurch singen wir eigentlich immer noch über was Aktuelles und das bringt einfach Bock auf der Bühne. Bei jedem Auftritt ist das einfach tierisch. Du brauchst gar nichts mehr. Du hältst das Mikrofon ins Publikum und die singen alle mit Schalt mich ein, schalt mich aus und wissen gar nicht, dass sie sich damit zu Computern machen.
Eure Symbolik, es sind ja 2 Herzen von Paso Doble und eure Liebe hält auch ein Leben lang. Ihr seid nicht nur ein Paar, ihr seid super lange verheiratet und seid natürlich da auch ein wahnsinniges Vorbild in der Branche, aber auch privat für Beständigkeit und könnt natürlich auch in Interviews, im Podcast ganz viel über eine Liebe erzählen, die sich genau wie eure Musik immer wieder auch neu erfindet und somit halt immer vorne geblieben ist.
Ja, das merken wir ja auf der Bühne auch. Wenn wir davon erzählen, dass wir nun über 40 Jahre verheiratet sind, dann gibt's einen riesen Beifall. Weil das gibt's eben kaum noch. Bei uns gibt's das auch nur, weil wir uns beide sehr bemühen und das auch unser Ideal ist. Ne? Also, oder nicht? Weil du so zuckst.
Du hast das Keyword, wirklich gesagt. Das Keyword. Du hast gesagt, ihr erfindet das ja immer wieder neu. Und da fiel mir dazu ein spontan, ich liebe Ralle, weil ich erkenne, dass sie jeden Tag wieder echt sein will. Und dafür muss man sich jeden Tag aus der Komfortzone rausbewegen und sich fragen, was gehört zu mir dazu, was ist ein Muster, was weg kann und so. Und das haben wir total institutionalisiert. Das machen wir eigentlich beide. Und das ist total geil, weil du jedes Mal das Gefühl hast, ich habe irgendwas noch nicht erfahren. Das erfahre ich heute. Und das ist natürlich spannend. Sonst wäre ich auch weg. Wenn das langweilig wäre, kann man schon verstehen, dass man sagt, du, irgendwie diese Partnerschaft langweilt mich. Aber sie langweilt nicht.
Aber ein Aspekt, Frank, wenn du sagst, ja, wenn es langweilt mich, sonst dazu gehört ja auch jemand, der sich weiterentwickelt und jemand, der auch Entwicklung haben möchte. Das ist nicht bei jedem gegeben. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Das erlebt man. Du sagst ja, sonst wäre es langweilig, ich wäre weg, wenn das so einfach wäre. Nee. Wenn man nicht in Anführungsstrichen, weißt du, verlassen werden wollen möchte, könnte man einfach sagen, wow, ich erfinde mich immer wieder neu, dann mache ich es spannend. Aber oft ist die andere Seite, die mit Entwicklungen nicht mitkommt oder auch Entwicklungen nicht haben möchte, zulassen möchte. Und dann ist schon sind die Probleme schon da.
Natürlich. Da muss man sich schon sehr einig sein. Also es passt auch nicht jeder zu jedem. Und ich glaube einfach, dass wir ein großes Glück haben. Ich glaube, dass wir uns gesucht und gefunden haben im weitesten Sinne. Weil wir beide, obwohl wir so eng sind miteinander und auch durch die gemeinsame Arbeit natürlich noch einen obendrauf setzen, trotzdem jeder ein Einzelmensch geblieben sind, der sich weiterentwickeln will. Und diese Gefahr, dass man sich auch auseinanderentwickeln kann, dass man die einfach in Kauf nimmt, um echt und wahr zu bleiben. Und bisher ist es so, dass wir immer weiter diese Gemeinsamkeiten haben. Also es bleibt irgendwie so und jeder tut was dafür und ein bisschen oder wahrscheinlich der größte Anteil ist aber wirklich ein glückliches Schicksal, sag ich mal. Wirklich wahr. Also
es fing ja auch so an. Ich kannte so eine Frau wie Ralle nicht. Die hat von Anfang an mir die Hölle eigentlich heiß gemacht, indem sie mir irgendwie gezeigt hat, das, was du alles willst, ist schön und gut. Jetzt komme ich und ich will auch ganz viel. Und das passt erstmal überhaupt nicht. Und du musst mit vielem klarkommen und dich so öffnen. Und ich wollte sie halt und habe deswegen als erstes meinen Namen geändert.
Ja, wie meinst du, wie du hast deinen Namen geändert?
Naja, als wir dann geheiratet haben, war ich ja dann nicht mehr Frank Hieber, sondern jetzt bin ich eben Frank Oberpichler. Und weil sie ihren Namen nicht aufgeben wollte.
Ach, warte mal, dann warst du ja Vorreiter. Heute erlebt man das vereinzelt. Man sagt, die Frau muss den Namen des Mannes nicht mehr annehmen. Die Frau darf den eigenen Namen behalten oder das ist egal. Oder der Mann darf auch den Namen der Frau annehmen. Aber das erlebt man wirklich, dass man jeder seinen Namen behält, erlebt man heute oft. Aber dass der Mann den Namen der Frau annimmt, finde ich, erlebt man doch eher selten. Das hast du vor 40 Jahren schon gemacht.
Das habe ich vor 40 Jahren gemacht, weil ich wollte also auf die damals noch üblichen Schecks, wollte ich keine Doppelnamen eintragen, das war mir zu lang. Und ich wollte, dass meine Kinder auch heißen, wie ich heiße, auf jeden Fall. Das wollte ich schon. Und ich wollte sie heiraten.
Frank, du bist Vorreiter.
Ich wollte vor der Gesellschaft auch bezeugen, dass ich auf diese Frau achte. Dass ich im Guten und im Schlechten da vor der Gesellschaft für sie auch stehe. Das wollte ich bezeugen und deswegen Ralle wollte gar nicht unbedingt heiraten.
Nee, ich wollte überhaupt nicht heiraten. Ich hatte tierische Angst vor der Heirat, weil ich so viel im Umkreis, Familie und so eben erlebt habe. Mit der Hochzeit ging es abwärts. Und wir waren, als wir heirateten, ja schon 6 Jahre zusammen und waren super glücklich. Und ich dachte, warum soll ich das aufs Spiel setzen? Na, ich hatte da richtig Angst vor. Ja. Aber Frank wollte so unbedingt und dann habe ich gesagt, aber in keinem Fall gebe ich meinen Namen auf. Also das wollte ich einfach nicht, weil mir war das auch völlig egal. Wir hätten auch so weiter zusammenleben können. Und dann hat er in den sauren Apfel gebissen und es gab auch wiederum für ihn ein Vorbild und Vorreiter. Das war ein Mitmusiker aus meiner Band, der eben auch den Namen seiner Frau angenommen hatte. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen. Aber dann hat er gesagt, das mache ich auch. Und dann hatte ich natürlich auch da irgendwie keine Argumente mehr. Und dann bin ich das Risiko eingegangen. Und ich sage dir, Audrey, ich habe so eine Angst gehabt.
Ja, als sie am ersten Tag nach der Eheschließung am nächsten Tag aufgewacht ist, hat sie sich erstmal umgeguckt und war ganz beglückt, dass sich alles noch so anfühlte wie am Tag davor.
Ja.
Weil sie offensichtlich wirklich Paare kannte. Und ich habe es jetzt auch schon bei Leuten nahestehend erlebt. Wenn der Mann die Frau erstmal in der Wohnung hat, ist sie plötzlich Inventar. Und man lebt nicht mehr gemeinsam, sondern es ändert sich plötzlich ganz vieles. Man muss nicht mehr sprechen, es soll alles ordentlich sein, er hält irgendwelche Verabredungen nicht ein und denkt, das ist so ein Möbelstück, was einfach gut aussehen muss. Davor wirst du Angst gehabt haben.
Ich habe tierische Angst davor gehabt. Aber ich habe dann ganz schnell gemerkt, ey, fühlt sich ja gar nicht anders an. Alles klar, ist gut so. Und das ist bis heute so. Also ich kann jedenfalls Paare sehr gut verstehen, die nicht heiraten wollen.
Ja.
Weil das hat eigentlich mit dem, was so eine Heirat früher so ausmachte, ja gar nichts mehr zu tun. Die Gesetze haben sich geändert. Wenn man lange zusammenlebt, hat man die gleichen Rechte als Frau und als Mann. Also meine eine Schwester hat zum Beispiel richtig zahlen müssen für ihren Mann, weil er weniger verdiente nach der Scheidung.
Das gehört jetzt ja nicht hierher.
Eigentlich nicht, aber es spielt ja alles mit. Und
das schon.
Ja, schon. Audrey hat es immer drauf, Sachen rauszuholen, die überhaupt nicht zum Musikbusiness gehören, sondern so im ganz privaten, in den Herzordnern rumwühlen. Aber das finde ich schön, das macht dich ja auch aus.
Das, ja, ich meine, ihr habt ja auch eine Tochter. Und wie ist das denn, wenn, ich wollte eigentlich fragen, ist das dann so ein, wenn man so einen guten Rahmen gegeben hat? Also ihr steht ja für immer nicht stecken bleiben, raus aus der Komfortzone, Freiheit, Weiterentwicklung, Wachsen, innerliches Wachsen, Konversation. Also ihr macht ja schon, die Zeit gibt euch recht, vieles richtig, ne? Da können wir 100 Paartherapeuten hier hinsetzen, können wir aber auch eine halbe Stunde mit euch sprechen. Ist wahrscheinlich ergiebiger, wage ich jetzt einfach mal zu sagen. Wie ist das, als Tochter von euch zu sein? Ist es dann erstmal so, dass man sagt, naja, also wenn die Eltern praktisch alles richtig machen, guckt man sich da einfach gern was ab oder ist man da in so einem, oder rebelliert man da auch?
Also unsere Tochter hat recht wenig rebelliert. Es ist so ein bisschen das eine und das andere. Sie guckt sich vieles ab. Wir haben ja auch ein sehr enges Verhältnis zu ihr. Also sie holt sich auch wirklich Ratschläge von uns, die sie dann auch umsetzt. Also auf so eine Idee wäre ich nie gekommen mit meinen Eltern. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass sie irgendeinen Ratschlag für mich hätten, der passt. Das ist bei ihr wirklich anders und trotzdem macht sie manches anders, als wir es machen und macht so ihre eigenen Erfahrungen. Das wäre auch schlimm, wenn es nicht so wäre, weil dann wäre sie ja genauso eine, die so in die Fußstapfen der Eltern tritt und so weiter trottet, so wie es ihr vorgezeichnet ist. Und so ist sie ganz und gar nicht. Ich glaube ja, es liegt an dieser freiheitlichen Erziehung, dass sie einfach den Blick frei hat für sich selber und nicht nur nachmacht.
Ich habe bei meinen Eltern das sehr vermisst, dass sie mich bewusst losgelassen haben. Ich hatte schon Erfolg, war 27, 28 und dann kommt meine Mutter und sagt, willst du nicht doch nochmal Musik studieren? Wäre vielleicht doch ganz gut, was Sicheres. Und ich bin in den Studios unterwegs, war irgendwie live mit Bands, habe Geld verdient, genug Geld verdient und bin gewachsen. Das wurde alles nicht gesehen, sollte lieber mal studieren. Und ich dachte, scheiße, wenn ich jetzt mal ein Kind habe, muss das anders gehen. Ich möchte gerne, dass die Kinder, wenn sie dann Flügge werden, gleichberechtigte Freunde werden. Wir haben natürlich immer einen Erfahrungsvorsprung, dürfen auch immer kommen, aber ich muss dann meine Erfahrungen so weitergeben, dass das keine Verpflichtung ist und ich muss sie freigelassen haben als Person. Und das habe ich wirklich bewusst durchgeführt. Mit 16 hatte sie ihre Religionsfreiheit sozusagen. Bis dahin, bisschen Konfirmationsunterricht, bisschen Glauben, Religion kennenlernen, aber ab 16 so Schluss. Mit 18 politisch, mit 21 strafrechtlich in jeder Hinsicht. Und das haben wir bewusst abgefeiert, einen Schlüssel in die Hand gegeben und jetzt, wenn sie mit mir spricht, ist es auf Augenhöhe und das ist ein großes Vertrauensverhältnis, weil sie manchmal auch sagt, du Papa, ich bin nicht wie Mama, ich mache das ganz anders und wo man sagt, scheiße, hat sie das nicht begriffen, aber das denke ich dann nur, weil ich ich lerne sie jetzt auch erst kennen. Immer mehr bemerke ich, ey, die ist jetzt 33, die lernt sich erst kennen im Leben. Wie soll ich in zweiter Ebene behaupten, dass ich wüsste, was für sie gut sein könnte, wo ich an ihrem Verhalten dann ja noch gar nicht mal sie erkenne, weil sie ja selbst eher auf dem Weg ist. Und das ist bei uns wirklich festgeschrieben, dass man alles richtig ernst nimmt und sie nicht maßregelt, sondern man kann ganz offen sprechen und dann geht sie nach Hause und macht vielleicht was ganz anderes, aber sie ist erhellt, sie hat dann alle Aspekte bekommen. Und das treibt sie auch immer wieder hierher. Wenn die einen freien Tag hat, kommt das so oft vor, dass sie, kann ich bei euch ein bisschen und so, und dann hängt sie auf der Couch rum oder man macht Sauna und man spricht oder trinkt irgendwie einen und dann haut sie wieder ab und das ist super. Und bei mir ist es ganz bewusst gelaufen, weil ich wollte gerne, dass diese Familie nicht aufhört, wenn das Kind aus dem Haus geht. Weil es bei uns wirklich so war, dass das dann, die Eltern waren dann keine Vertrauensperson mehr und wir haben uns gesagt, warum muss das so sein? Das war natürlich in den 70ern eher so, dass man sich wegmachte. Und Rahel sagt ja auch manchmal, man hat nicht so richtig was gehabt, wo man sich jetzt auflehnen konnte. Ist schon so ein Problem. So. Aber sie hat Selbstbewusstsein, sie hat großes, gutes Urteil und das maße ich so ein bisschen unserer Erziehung zu, dass wir sagen, die ist frei. Und wir sind Freunde geworden.
Weil heute ist ja, also heute hat sich ja der Erziehung wahnsinnig viel geändert. Ich hatte neulich Christina Stürmer im Interview, ne, die hat ja zwei Mädchen und hat mir dann erzählt, ja, dass es jetzt im Kindergarten so war, dass die in der ersten Zeit gar niemand mit ihr gesprochen hat, weil sie halt so bekannt ist durch ihre Musik und dann wollte niemand von den Eltern mit ihr was zu tun haben und dann hat eine Mutter das mal gebrochen, ne, und hat so ein Playdate eingeladen, weil die Kinder irgendwie befreundet waren und dann war das Eis so ein bisschen gebrochen, aber und dann hat sie eben auch erzählt, dass viel, ja, was heißt die Helikoptereltern, yeah, wie man heute so schön sagt, ne? Also wo man einfach denkt, okay, wow, wo ist denn, es ist zwar alles auf Augenhöhe eher und nicht mehr autoritär, sondern irgendwie auf Augenhöhe, aber trotzdem ist es manchmal so übertrieben, also das Maß irgendwie zu finden zwischen auch Freiheiten lassen, also auch wirklich nicht nur Augenhöhe und alles soll frei sein, aber ist irgendwie gar nicht frei. Also ne, das ist heute irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich manchmal mit Leuten eben aus den 70ern spreche, merke ich irgendwie, ey, damals war die Zeit frei oder in 80ern. Heute ist es zwar irgendwie alles frei, aber irgendwie doch nicht.
Du, es ist ja auch ein Unterschied, ob man jemanden frei lässt mit 6, ne? Und da alles, was Autorität ist, einfach mal beiseite lässt und die Kinder sollen alles selber entscheiden, was sie natürlich überhaupt noch nicht können. Also wir haben uns viel mit Pädagogik beschäftigt und dieses wirklich, dass man die Kinder so richtig frei lässt, das ist eben viel später. Na, vorher, es gibt ja immer das herrliche Beispiel, die Kinder sollen entscheiden, was sie anziehen und dann geht es aber so, ziehst du die grünen oder die roten Strümpfe an? Und dann dürfen sie entscheiden, aber Strümpfe werden in jedem Fall angezogen und das ist auch gar kein Thema. Na, weil das kam ja auch schon, als unsere Tochter so klein war, auf, wenn die Kinder dann im Winter ohne Mütze gehen wollten, ja, sie möchte eben keine Mütze aufsetzen. Hätte es bei mir nicht gegeben und ich glaube, ich galt auch als ziemlich autoritär. Aber ich denke eben, wenn die Kinder so große Sachen entscheiden sollen, in so jungen Jahren, Kindergarten zum Beispiel, das empfinde ich als nicht richtig. Wird heute viel gemacht? Genau mit diesem Hintergrund, sie sollen ja frei entscheiden können. Aber ich denke, das muss man eben erst mal lernen über 16, 18 Jahre. Und dann kann man frei entscheiden.
Ich glaube, man kann zusammengefasst wirklich sagen, dass wir einfach Waldorfeltern sind.
Ja, das wäre mit einem Satz gewesen.
Ja, man kann ganz vieles nachlesen. Und Ralle hat auch in der Schwangerschaft und auch danach, wir haben viel gelesen, Grundsätze uns erarbeitet, wie man erzieht, wie man, ob man straft oder Konsequenzen folgen lässt, wie das aussehen muss. Da gibt es ganz bestimmte Dinge, die einfach, die wir als sinnvoll empfunden haben und die auch funktioniert haben.
Ihr habt ja also natürlich einen privaten langen Weg hinter euch schon und ihr seid ein tolles Team, in Familie auch. Wie sieht's denn aus mit Freunden in der Musikszene? Also habt ihr da Leute von früher, über die ihr die ganzen Jahrzehnte Kontakt gehalten habt, auch andere aus den 80er Jahren vielleicht? Oder naja, wie sieht's da aus?
Wir haben ja angefangen, Bralle ein bisschen früher als ich Ende der 70er, und du Anfang der 70er, sag ich mal so, oder Mitte der 70er, in der Studioszene zu arbeiten, im Hintergrund. Da sind natürlich eine ganze Menge Musiker, Produzenten, Texter, Arrangeure, Macher, zu denen wir natürlich immer, also durch die vielen Produktionen hat man sich sehr gut kennengelernt und hat natürlich vielfach, wenn man gut miteinander klarkam, den Kontakt auch gehalten. Sind ja nicht alles Solisten gewesen, sondern Menschen im Hintergrund. Chorsänger, Keyboarder, Gitarristen, Bassisten, Schlagzeuger. Und da haben wir auch noch eine Menge Menschen, die mit uns gemeinsam alt werden. Und das ist auch dieses geile Gefühl, wenn man bemerkt, man hat tatsächlich so eine Community, die mit einem gemeinsam alt werden und die 80er kennen. Wir werden ja, wenn wir Interviews machen, kommt ja immer die Frage, erzähl doch mal, wie das in den 80ern war. Und das sind dann so 35-jährige Burschen, die dann irgendwo so einen Redakteursposten haben und wollen wissen, wie das damals war, weil die immer nur ja die Bilder sehen und möchten gerne da so mit reingenommen werden. Aber wenn du jetzt unsere Freunde siehst, die eben alle jetzt in Ehrengrau werden, aber noch vielfach eben aktiv, das ist so geil, das zu empfinden, dass wir da gemeinsam das erlebt, durchlebt und auch geschaffen haben. Also allein Leute von den Plattenfirmen, ey, das sind ja vielfach Musiker oder Musiker gewesen, die sind dann auf den Plattenfirmenposten gegangen, weil sie als Musiker nicht gut genug waren, sitzen dir plötzlich gegenüber und sagen, hier hast du 100.000 Mark, mach mal eine Platte, mach mal was Schönes. Also das war ja damals in den 80ern noch richtig möglich, dass wir versuchen sollten, dass wir probieren sollten, was Verrücktes zu machen. Und dann war das mehr so eine Gemeinsamkeit. Das hat sich ja heute so geändert, hat sich sehr auf die DJ-Szene verlagert und es wird viel weniger noch eingespielt und so. Aber diese 80er war eine ganz bunte Mischung aus ganz vielen Menschen, die im Hintergrund so das alles möglich gemacht. War ja auch noch alles analog. Ich habe noch im NDR noch Aufnahmen gemacht, da saß eine Frau, deren Arbeit bestand darin, den Aufnahme-, Pause- und Rücklaufknopf zu bedienen, wenn der Tonmeister nach der Aufnahme sagte, Stopp, drehte sich um, sagte Stopp und dann machte die auf Stopp, Aufnahme. Also waren 5 bis 8 Leute im Studio, ein Arrangeur, ein Produzent. Ja, das...
Das wünsche ich mir auch. Das wird toll.
Ja, genau. Die sind vorbei.
Ja, und gibt es Leute, die wir auch kennen, die ihr noch kennt oder mit denen ihr noch befreundet seid?
Zum Beispiel neulich haben wir die Gitarrach mit seiner Band getroffen.
Oh ne? Ja, von den Rattles.
Die Rattles zum Beispiel sind ja auch noch unterwegs. Super.
Ja,
nette.
Die haben wir getroffen. Da wirklich war, da war ein, da, der Bassist von den Rattles, Herbert Hildebrandt.
Ja.
Das war einer der ersten, für die ich gesungen habe im Studio mit 15. Ne, der hat der so bekannte Songs eben nachsingen lassen von Studioleuten und den habe ich wirklich sage und schreibe nie wieder gesehen und im letzten Jahr haben wir uns getroffen, es war so herrlich, also sowas gibt's natürlich jetzt mittlerweile auch, wo man wirklich sagen kann, ey, 55 Jahre lang haben wir uns nicht gesehen, das ist so unglaublich.
Ja, es gibt ja auch andere, also ich habe ja bei Lake gespielt von 79 bis Anfang der 80er irgendwie und dann später Ian Cusack Band und so und da gibt's einige Musiker, mit denen ich heute auch noch richtig arbeite, Detlef Pedersen, der hat ja Lake gegründet. Alex Conti, der Gitarrist und ja, gibt es Achim Oppermann, der jetzt viel Kindermusik macht. Also das sind alles Kumpels, die, wo man auch sieht, wie die sich gemeinsam so entwickeln. Aber als Basis hat man immer diese Zeit, wo dieser englischsprachige Rock'n'Roll ein bisschen aufhörte ja. Und in den 80ern dieses wahnsinnig Verrückte entstand. Also auch Peter Schilling gehört ja auch dazu.
Aber den sehen wir natürlich so gut wie nie mehr. Ne? Da gibt es natürlich zum Beispiel Markus, mit dem wir immer noch zusammenarbeiten, der immer noch diese NDW-Konzerte macht und uns manchmal auch einlädt, dass wir auch mitmachen dürfen. Und Markus ist auch wirklich ein ganz lieber Kollege, den wir zwar nicht häufig sehen, aber wenn wir uns sehen, dann ist es immer super nett und natürlich wird da auch viel über die Zeit von damals gesprochen, aber der macht ja auch immer mal wieder was Neues, worüber man dann auch reden kann. Also er ist aber aus der Szene neben Peter Huber, glaube ich, so ziemlich der Einzige, mit dem wir wirklich in nette Gespräche kommen. Franziska Menke natürlich.
Die kenne ich als 13-Jährige.
Ja, und ich kenne sie als noch Jüngere.
Warte, Franziska Menke, ist Fräulein das Fräulein Menke?
Genau, die hat sich jetzt leider ganz rausgezogen aus dem Geschäft. Aber wir lieben uns, also wir sind wirklich Freunde. Nun ist sie jetzt, glaube ich, in Spanien zurzeit. Also man sieht sich selten, aber wir hören...
Was war ihr Song?
Hohe Berge. Hohe Berge.
Tretboot in Seenot.
Genau.
Tretboot in Seenot.
Ja, genau. Alles geil. Selbst geschrieben. Die war ist Franzi, eine Menke-Tochter, super. Also toll musikalisches Mädchen. Die hat uns ganz wesentlich dazu gebracht, wieder auf die Bühne zu gehen vor mittlerweile über 20 Jahren.
Ja, stimmt.
Ralle hat mit ihr Musical gespielt und Franziska kam und sagte, ihr müsst mit in den NDW-Club. Macht mal, kommt mal mit. Und dann haben wir Playbacks gemacht und sind eben auf die Reise gegangen mit ihr. Das hat Spaß gemacht.
Ja, das war so ein richtiges...
Und was macht Fräulein Menke heute? Sie lebt in Spanien, sagst du?
Ja, sie lebt in Spanien überwiegend. Ich habe so den Eindruck, ich kriege es auch hauptsächlich über Facebook und so mit. Dann ist sie auch mal in Kärnten und will auch, glaube ich, keine Musik mehr machen, so professionell, so für sich schon. Sie hat mit Sicherheit ein kleines Studio in ihrer Wohnung. Aber ansonsten hat sie damit, glaube ich, abgeschlossen. Also sie zu animieren, vielleicht wieder mit auf die Bühne zu kommen oder so, was ich manchmal so denke, weil sie ist auch eine tolle Performerin und singt super und sieht ja auch witzig aus mit ihrem Dirndl und so. Aber ich glaube, das möchte sie gar nicht mehr. Die hat das auch lange gemacht. Also bestimmt 20, 25 Jahre diesen ganzen, in diesem Tross mitgemacht, die Live-Auftritte. Das ist ja auch nicht immer nur schön und einfach, ne? Wenn man dann auf so einem richtigen, was weiß ich, Schützenfest mal spielt oder so und die Leute auch mal mit dem Bierkrug nach dir werfen, weil sie ihnen gerade so danach ist. Also man, ich glaube, wenn man das viel gemacht hat, dann reicht es irgendwann auch.
Schön.
Uns nicht.
Euch nicht. Und ja, da würde ich, bitten, du hast jetzt, ja, ich könnte mir vorstellen, in eurer Show, dass wir, also pro Stunde haben wir immer einen Kultklassiker der Stunde. Und dann würde ich doch vorschlagen, dass wir diesem Kultklassiker der Stunde, Franziska Menke widmen. Fräulein Menke.
Oh ja, schön. Ja, toll.
Könnt ihr mal schreiben, Grüße.
Ja, das wird sich
vor. Ja, gerade würdest du für den Anfang, würdest du uns... oder eigentlich mir persönlich immer, oh Gott, ey Leute, wenn ich mit Ralle telefoniere, kleiner jetzt privater Schenk von mir, muss diese arme Frau immer für mich, immer, egal in welcher Situation, das hat was, keine Ahnung, so ein Kindheitserinnerung, ihr wisst schon, und so was Meditatives, den Anfang beziehungsweise eine Hook von Computerliebe singen. Ralle, das wird noch so sein, keine Ahnung, bin ich 50, dann rufen wir und telefonieren wir und sage ich, singst du mir bitte Computerliebe.
Ja, natürlich mache ich das. Ich hatte mal eine Freundin, die wollte auch immer zum Einschlafen von mir ein Lied.
Ich kann es verstehen. Ich reihe mich ein.
Ja, natürlich, das mache ich doch. Die Module spielen verrückt. Mensch, ich bin total verliebt. Voll auf Liebe programmiert. Mit Gefühl. Schalt mich ein und schalt mich aus. Die Gefühle müssen raus. Ganz egal, was dann passiert. Ich brauch Liebe.
Oh, ist das schön. Frank und Rale sind zu Gast bei Music Made in Germany. Heute im 80er Spezial. Die zwei süßen Hasen von Paso Doble. Und wenn ich mich nicht täusche, auf meinem Schedule steht, wir rufen einen Überraschungsgast an. Dann wollen wir das tun. Meine Lieben, Music Made in Germany ist hier. Wir in meinem Schedule stand Überraschungsgast und das haben Frank und Ralle organisiert und zugeschaltet ist uns der liebe Markus, also der Markus, Leute, der Markus. Herzlich willkommen.
Oh, vielen herzlichen Dank, ihr Süßen. Ganz lieb. Also vielen herzlichen Dank. Ich werde jetzt schon langsam rot, wenn ihr das sehen könnt.
Süß. Aber es ist wirklich, du hast eine sehr prägnante Stimme, ne? Das ist richtig.
Ja.
Also das kriegst du schon öfter gesagt, ne? Nicht nur von mir. Also man erkennt, du hast einen sehr großen Wiedererkennungswert.
Ja, also das war ja so, als ich gestartet habe, kam als erstes Lied Ich will Spaß raus. Und das war eigentlich ziemlich untypisch für meine Stimme. Das war ein Gag, den wir im Studio ausprobiert haben. Ich habe das einmal so eingesungen ich mach das mal ganz verrückt, mit so einer hohen Kinderstimme oder Junge vor der Pubertät. Und dann haben alle gelacht in dem Studio und haben sich gefreut und haben gesagt, ach komm, das lassen wir einfach mal so auf der Aufnahme. Und dann wurde das ein Hit und alle waren ganz verdutzt, dass ich eigentlich schon mehr so eine tiefere Stimme habe als da. Und das habe ich ja dann später auch nochmal bei Kleine Taschenlampe, ist ja dann eigentlich so die richtige Stimme zu hören. Gott sei Dank.
Oh, das ist also crazy, ne? Ja. Wenn man nur, das ist schon Wahnsinn, was du erreicht hast über die ganzen Jahrzehnte. Manchmal in den 80ern bin ich geboren, also das ist das Jahrzehnt und das ist so präsent heute, präsenter denn je nochmal, wenn ich die letzten Jahrzehnte Revue passieren lasse, weil alle, auch jungen MusikerInnen, bedienen sich gerade dem Sound der 80er.
Ja, das ist natürlich toll. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass gerade so Bands, auch amerikanische Bands zum Beispiel wie, wie heißt der? Weekend. Das ist ja der typische Sound der 80er Jahre, den hier, ich will mal nicht sagen, Modern Talking dann später genutzt hat, aber da gab es ja viele andere noch, die so im alternativen Bereich 80er Musik gemacht haben, auch englischsprachig dann nach der neuen deutschen Welle, und die klingen ähnlich, also da ist kein großer Unterschied, ja. Das ist, finde ich toll.
Oder schau mal hier gerade unser Grammy-Gewinner Purple Disco Machine, ne, der Tino Piontek aus Dresden, ja, oder so. Der feiert die 80s auch vom Sound her so brutal. Keine Ahnung, auch Coldplay und so weiter. Also auch international die 80er sind so gefeiert. Und ihr und du bist natürlich auch Symbol der 80er. Und das Schöne ist, dass man dich auch antreffen kann auf vielen 80er-Jahre-Revival-Veranstaltungen und so. Jeder will dich sehen, sind wir mal ehrlich. Ohne dich wird es schwierig auf einer 80er-Party.
Ja, danke für die Blumen. Also nehme ich gerne entgegen. Aber ich freue mich natürlich, wenn die Musik immer noch weiterlebt, die Bestand hat und auch von jungen Leuten dann auch akzeptiert wird. Ich muss gerade sagen, die Paso Doble, die kommen ja ziemlich fresh jetzt daher mit ihren neuen Produktionen und haben auch nie, den Pfad verlassen der neuen deutschen Welle. Also immer so, wir sind ja eigentlich keine Heavy Metal oder Typen, die so AC/DC spielen wollten, sondern wir wollten ja eigentlich unsere Vorfahren oder so, das war eher Kraftwerk oder Duff oder so Leute, die eben in den 80er Jahren so wegweisend alternative Musik gemacht haben. Und da habe ich mich dran orientiert und ich denke auch, Paso Doble haben sich daran orientiert und die haben den Stil beibehalten und sind eigentlich heute genauso vom Sound her fresh und aktuell wie in den 80ern.
Was hörst du zu Hause? Kannst du persönlich den Sound der 80er noch hören? Orientierst du dich daran? Gibt es einen Song von dir auch gerade, den du Jahrzehnte nicht hören konntest und wo du jetzt vielleicht sagst, ach, eigentlich auch richtig geil? Gibt es sowas?
Also ich höre so ganz bunt. Ich höre eigentlich auch ganz, also ich muss ja berufsmäßig schon aktuelle Musik hören und aber ich höre natürlich auch gerne die 80er. Und gerade wenn ich euren Sender höre, dann denke ich immer, das kennst du ja noch gar nicht. Ich dachte, ich bin Experte und kenne jedes Stück ausnahmslos, aber ihr grabt immer wieder was Tolles aus, auch was so aus dem internationalen Bereich, wo ich denke, wow, das gab's auch und wo ich ganz begeistert bin. Ich würde für mich sehen, ja, dass es, ja, man kann es nicht eins zu eins weitermachen heutzutage, man muss schon irgendwie immer was Modernes mit reinbringen, aber so ganz grundsätzlich würde ich sagen, bleiben wir auf dem Pfad, oder? Ja, und einen Titel, den ich eigentlich jahrzehntelang nicht gespielt habe, ja, das gibt's auch, wo ich immer gedacht habe, oh je, das, obwohl das schon damals in Frankfurt im Cookies, das war so eine, die angesagte Disco, auch mit alternativer Musik und New Wave Musik, die haben das immer als Rausschmeißer gespielt. Das Stück heißt Prinz Eugen von der Lahn und das ist ein, ja, sehr speziell. Und jetzt war ich eingeladen auf dem Imhof, den Imhof, die Filme, die kennt man ja noch aus den 60er, 70er Jahren. Und da diese Filmkulisse, die ist jetzt mittlerweile ein Hotel und verleiht immer noch Filmpreise. Und ich habe also einen Filmpreis bekommen für den schönen Film Gib Gas, ich will Spaß. Und da wurde ich ausgezeichnet und dann habe ich überlegt, was spielst du da? Und habe dann dieses Lied mich erinnert, weil das die Inspiration waren, die Imhof-Filme, und habe es ausgekramt und das kam eigentlich ganz gut an dem Abend zumindest.
Sollen wir spielen, Markus, in der Show?
Ja klar, warum nicht? Es ist mal ganz crazy.
Okay. Ja. Okay, dann moderiere bitte für uns den Song an.
Ja, also hier ist eine Reminiszenz aus meiner allerersten Platte Kugelblitze und Raketen und die ging an den Film, also die Imhof-Filme, die ich geliebt habe als Jugendlicher und als Kind, und das hat mich inspiriert zu diesem Song. Hier kommt Prinz Eugen von der Lahn.
Ach, super. wenn ihr zurückdenkt an eure crazy 80s, an die 80er. Ihr wart ja, ja, ihr habt das Jahrzehnt geprägt. Unendliche TV-Auftritte, Radiostationen, also das war ja, das war euer Jahrzehnt, das war ja als Alltag für euch. Habt ihr irgendwie, oder hast du, Markus, gerade jetzt irgendeine Idee oder eine Erinnerung oder kannst du uns einen Eindruck aus dieser Zeit geben, von deinem Alltag damals?
Mein Alltag, wir waren ja gerade relativ jung. Ich hatte, war glaube ich 20, 21, aber vorher auch schon Musik gemacht. Und als Jugendlicher in Bands und haben auch nachgespielt und so. Aber das war dann so das allererste Mal, dass man so eigene Musik gemacht hat und auch eigene Stücke geschrieben. Und das mit so 21. Ich habe damals in Frankfurt gewohnt und hatte eine, ja, kann man sagen, so eine Art Sozialwohnung. Das war anderthalb Zimmer. Und das war direkt neben der Schule. Und irgendwie haben die Kids das mitgekriegt, dass ich also der Sänger war, der jetzt da aufgetreten ist und so. Also sie saßen dann regelmäßig, morgens hatte ich immer so 40, 50 Kinder im Hausflur sitzen, um halb sieben oder um sieben vor der Schule, die dann Autogramme wollten. Und das habe ich natürlich gemacht dann.
Du hast allen Autogramme immer gegeben.
Also ich kam manchmal erst um fünf nach Hause, aber dann wusste ich schon, also um sieben geht's weiter. Und bin gerade aufgeblieben, aber das hat aber nicht lange gedauert, weil dann hat mich die Hausverwaltung rausgeschmissen und hat gesagt, nee, das ist eine Zumutung für die anderen Mieter. Und außerdem sind sie jetzt ein Star und jetzt da gibt's keine Sozialwohnung, was ja auch okay war.
Oh mein Gott, was eine Zeit, als ihr so, also ne, wo es so richtig abging, also wie du sagst, ne, die Stars, ne, ihr seid immer, wenn von euch gesprochen wird, von dir gesprochen wird, Markus, von euch gesprochen wird, Rale Frank, Paso Doble, heißt es, das sind die Stars der 80er. Und das war ja auch so, ihr wart bekannt, da gab es ja auch nicht so Alternativen, in Anführungsstrichen, ihr wart Deutschland, ihr wart die Musik
ja,
von Deutschland.
Es ist ja, ich will nur mal kurz sagen, also zum Beispiel, das ist ja klar, es gab ja nicht so viele Fernsehsendungen, das, wenn man sich erinnert, gab es zwei Sender damals, noch kein Privatfernsehen, erste und zweite Programm, und im zweiten Programm gab es die Hitparade, und die Hitparade hat sich anfänglich, glaube ich, geweigert, irgendwas aus den 80ern oder der Neuen Deutschen Welle da aufzunehmen. Wir waren jetzt nicht das typische Role Model, und aber auch Roland Kaiser oder Roy Black oder wer da aufgetreten ist, war jetzt auch nicht unser Ziel. Und das hat dann in einer freundlichen Übernahme der Sendung durch die Leute der Neuen Deutschen Welle, die Stars der 80er, geendet ein bisschen. Was auch Dieter Thomas Heck dann auch eingefädelt hat, der hat sich dem nicht verweigert. Der hat gemerkt, das ist zwar nicht mein Geschmack und ich kann eigentlich nichts damit anfangen, aber das ist wohl die Musik, die jetzt junge Leute und auch mein Publikum hören möchte und hat uns dann eingeladen. Ja? Ihr wart ja auch da, ja? Ralle, Frank. Ihr wart auch oft in der Hitparade, ihr kennt das. Das hat immer geendet mit viel Aufmerksamkeit natürlich. Es hat geendet abends in der Todeszelle im Hotel ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Da musste man dann aber hingehen. Da hat Dieter Thomas Seck Hof gehalten mit seiner Mannschaft, mit seinen ganzen, was war da so, die Produzenten von der Sendung, Aufnahmeleiter etc. Und da musste man dann bis morgens
mit der ganzen Entourage,
ja, mit seiner, da hat also der Dieter Thomas Seck Hof gehalten mit seiner Entourage im Schweizer Hof. Und da musste dann bis morgens mitgehalten werden. Und das hat immer so für junge Leute, also ich war jetzt 21, 22, ich habe mich immer gewundert, wie der das für eine Kondition hat, also auch so alkoholmäßig.
Ich habe, Matthias Reim hat mir mal erzählt, bei seinem ersten Auftritt bei Dieter Thomas Seck, hat er vor Angst so gezittert, weil es war ja live, ja? Ist das korrekt? Wie ging es euch, Frank Rahle, wie ging es euch bei eurem ersten Auftritt bei Dieter Thomas Seck in der Hitparade?
Du, Markus hat das gerade super vorweggenommen, also so erklärt schon, es war eine Art Wachablösung. Wir wollten ja unbedingt in die Hitparade und nun war da unser Hauptgegner Roland Kaiser und er sang, flieg mit mir zu den Sternen. Und dann kamen wir und dann kam die Endabrechnung, da ging ja immer der Balken ging ja immer weiter nach rechts oder nichts. Und bei Roland Kaiser blieb er irgendwann stehen und unser Balken ging weiter und ich habe einfach nur jubiliert innen drin. Wir mussten ja live singen und man hört auch bei den Aufnahmen, dass man live singt und das war nicht wenig anstrengend, weil wir auch unsere Choreografie gemacht haben. Wir haben ja uns immer was ausgedacht, dass es auch ein bisschen gut aussah und so. Und als wir das dann gewonnen hatten, das war einfach so ein geiles Gefühl, weil es wirklich war alles voll mit Schlagermusiken. Aber wie du schon sagst, Markus, immer du bist ja noch erfolgreicher da gewesen als wir. Also wir haben das nicht erlebt, dass man jetzt uns nicht wollte, sondern wir waren ja auch nicht extrem wellemäßig, sondern wir hatten einfach einen modernen Song. Aber es gab vorher ja schon eben die Welle und da kann das ja gut sein, dass das wirklich so einer Wachablösung bedurfte, dass das gar nicht so gern gesehen wurde. Also wir haben jedenfalls darauf hingewiesen, fiebert und waren fürchterlich nervös. Ne?
Markus, wie war es für dich? Nervös. Für mich war das ein Albtraum, weil ich ja immer diese drei Stimmen auf dem Band sowieso hatte und musste mich da jetzt so reinlügen sozusagen und wusste aber, dass dieses Live-Mikrofon auch wirklich offen ist und man auch hört, wenn man mal daneben rutschte. Ich war furchtbar aufgeregt, weil das war unüblich. Man hat eigentlich üblicherweise überall Vollplayback gemacht. Und das ist schon ein Unterschied. Gerade wenn man dann da so rumturnt, ne?
Boah, ja klar.
Die Luftgeschichte und so, oh, also für mich war es wahnsinnig aufregend.
Wenn man sich den Originalbeitrag bei YouTube mal reinzieht, wenn wir auf die Bühne kommen, dann hört man ein... Weil wenn mich Bodennebel hatten und Ralle wäre auf ihren Schuhen fast ausgerutscht.
Ja.
Damit fing
das
schon mal an.
Das gab's ja auch noch, ja.
Oberglatt. Also die Hitparade, da haben sich einige vorgefürchtet. Kannst du dich, Markus, an deinen ersten Auftritt in der Hitparade erinnern? Und was war das für dich für eine Challenge dort, diese Live-Geschichte?
Also kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich habe damals Rex Gildo persönlich dann in der Hotellobby getroffen. Das war für mich auch irgendwie eine coole Begegnung, weil ich hatte meine allererste Platte, Dondola hieß die, war von Rex Gildo und das hat uns ewig verbunden. Wir haben dann auch Bild gemacht zusammen, also gab ja noch keine Handys, es war dann eher so ein, jemand hat dann ein Foto von uns beiden gemacht und dann ging es in die Sendung und ich hatte so eine detaillierte Regieanweisung mit dabei. Also auf zwei Seiten hatte ich mir das so notiert, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Wurde natürlich nicht akzeptiert. Und gleich habe ich gleich das erste Mal einen auf den Deckel gekriegt. Dann haben wir aber gesagt, also okay, wir haben so einen kleinen Part in diesem Ich will Spaß und ich hatte eine kleine Band dabei. Das war so ein Mädchen, was glaube ich, hier so eine vier, irgendwas am Keyboard gestanden hat. Einer hat auf so Bällen hinten das Schlagzeug gespielt. Und dann war noch Hubi dabei. Hubi war sollte dann das Solo spielen in Ich will Spaß. kam dann mit einer Melodika raus, aber als Heino verkleidet. Und das haben wir schon in der Probe so gemacht. Und dann kam Dieter Thomas Heck und hat gesagt, das geht ja gar nicht, Kinder. Also so nicht. Das ist eine Ikone für uns. Ihr könnt ihn hier nicht auf den Arm nehmen und irgendwie so auf Deutsch gesagt, also so schlimm hat er es nicht gesagt. Oder er hat es so schlimm gesagt, aber ich sage es jetzt nicht hier. So. Wir empfanden das gar nicht so. Also das, wir haben es dann trotzdem gemacht in der Sendung. Und da haben wir es auch schon das erste Mal dann im Nachgang dann bei der Besprechung dann auch was einstecken müssen. Aber ich habe dann 14 Tage später Heino auch persönlich getroffen auf so einer Verleihung bei RTL irgendwo für so einen Radiopreis. Und der fand das richtig witzig. Ja. Der hat gesagt, ja cool, witzig, ihr wart das doch. Ihr habt mich nachgemacht auf der Bühne. Und ich gesagt, ja, wir waren das. Und das kann man immer aus zwei Sichten sehen. Ja. Und er war eigentlich angetan, es war ja auch eigentlich ein höfliches Zitat von ihm. Und das kann man auch in der ersten Sendung noch sehen. Also die von der ZDF gibt es ja noch bei YouTube und überall. Und war eine nette Geschichte. Später, muss ich auch nochmal sagen, gab es die Jahreshitparade und da hatte ich mit Nena einen Film gemacht, Gib Gas, ich will Spaß. Und in diesem Film hat Nena mit mir Kleine Taschenlampe brenn gesungen, also dieses Duett, was auf der allerersten Platte von mir drauf war. Und im Original hat es eine Frankfurter Studiosängerin gesungen. Wir beide waren, Nena war mit 99 Luftballons in dieser Sendung und ich kam direkt nach ihr. Und in der Garderobe haben wir uns dann so gegenseitig aufgezogen und haben gesagt, wie scheiße muss das jetzt sein, wenn du jetzt gleich den Text vergisst. Und Nena ging raus und musste sang dann 99 Luftballons und die hat aber nichts vergessen, die hatte nur zweimal die gleiche Strophe gesungen. Und ich bin danach hier auf die Bühne und sitze dann da und singe die erste Strophe und sag und denke, Mann, wie ist das, wenn man jetzt so den Text vergisst, wie käme man dann wieder rein? Und in dem Moment war er weg. Und was macht man? Also eine Live-Sendung, 8 Millionen Zuschauer, die ganze Branche ist da, alle schauen auf dich und warten natürlich auch ein bisschen auf spektakuläre Dinge, die da passieren. Ich habe es dann irgendwie, also ich habe natürlich nicht alle gemerkt, aber natürlich sehr viele. Ich habe dann so angefangen, selber noch einen Text während des Singens zu schreiben in meinem Kopf und habe dann irgendwas ausgetextet, was da nicht hingepasst hat. Und das ist ein Trauma, was ich bis heute immer noch bei so großen Fernsehsendungen mit mir rumtrage. Tatsächlich, ich hätte es irgendwann mal irgendwie vielleicht mal auch mal besprechen müssen oder in so einer Therapiegruppe, aber das hat man halt damals an sowas nicht gedacht. Und das begleitet mich heute noch, wenn ich irgendwo live singen muss, wo so ein richtig großes Publikum im Fernsehen dabei ist, dann denke ich immer noch kurz vorher immer wieder an diese Stelle, da wo ich den Text vergessen habe.
Ich kann dich so gut verstehen, Markus. Du weißt ja ich weiß nicht, ob du es weißt, aber in meinem zweiten Leben, wenn ich nicht Radiomoderatorin bin, ziehe ich für Deutschland die Lottozahlen. Und ich habe das gleiche Ding, ne? Ich denke mir manchmal, du hast es eben so unaufgeregt beschrieben, aber das Ding ist, manchmal überlegt man sich, während man spricht ja manchmal schneller, als man denken kann. Das ist ja dann so ein Automatismus, wenn man live geht, ne? Und währenddessen überlege ich mir manchmal, ja, wenn ich jetzt, weil da alles so getaktet ist auch, ne? Wenn die Maschine dreht, man hat ja nur eine gewisse Zeit, ne? Und wir haben keinen Prompt da. Und dann denke ich mir immer, wenn ich jetzt den Text vergesse, was mache ich denn dann? Und dann ist der weg.
Ja. Da kennen wir uns.
Weißt du, das ist ich kann dich so verstehen. Das ist Horror.
Ja, also Das ist, ja, das ist blöd.
Wie bist du das Trauma denn losgeworden in der Zeit? Gar nicht,
nee,
oder was,
ich habe es,
ne,
dann einfach so verdrängt. Nee. Und, aber natürlich wird das immer wieder angetriggert bei solchen Situationen dann. Ja, und, aber mittlerweile läuft
ich
das.
Ich finde, man bräuchte irgendwie mit KI, weißt du, mit so einer, mhm, mit so einer Übertragung oder so, dass man, wenn man auf der Bühne steht oder irgendwas live macht, dass man einfach als Backup diesen Text vor sich hat, egal was man sagt oder singen muss. Das wäre für mein Herz, ja, für mein Herz-Kreislauf-System wäre das angemessen, wenn es sowas gäbe.
Barbara Streisand hat ja auch solche Teleprompter auf der Bühne. Und die hatte auch mal irgendwann so einen Blackout und hat dann seitdem hatte es so als Backup, also als Sicherheit eingebaut, dass dann immer vorne der Text abläuft. Aber normalerweise passiert das natürlich nicht. Das ist ja, man hat die Dinger schon hunderte Male oder ich würde sagen tausende Male diese Songs von uns gesungen und das ist ja einfach wie so eine Synapse, die dann da geschaltet ist. Also das läuft so runter. Ja. Es war tatsächlich nur, weil ich in dem Moment an diese Situation gedacht habe und dachte, wenn dir das jetzt auch passiert, was machst du dann? Und zack, war es weg.
Okay, lass mich mal ganz kurz in die Situation rein. Sag mir mal, bei welchem Song du den Text vergessen hast. Jetzt will ich es irgendwie wissen, jetzt bin ich echt neugierig.
Ja, also das war die Jahreshitparade aus der Saarlandhalle, irgendwie in Saarbrücken, 1983.
Meine Heimat.
Ja. Ah, herzlichen Glückwunsch zum Fußball.
Also, ja!
Das war ein tolles Spiel. Ja. Hammer, Hammer. Ich
90
bin begeistert. Ne? Halt die Daumen. Das
Pokalspiel ist unser.
Ja. Ja, und das war bei kleinen Taschen am Bebrennen. Also die zweite Strophe dann. Das kann ich mir noch genau erinnern, ja.
Mhm.
Ja, aber jetzt lieber mal ablenken.
Das ist richtig, aber wir hören nämlich jetzt, es ist Was gibt es, es ist eine der besten Anmoderationen für genau diesen Song, nämlich Kleine Taschenlampe brennt von Markus zusammen mit Nena im Duett der Duette aus den 80ern. Na oder? Bessere Anmod gibt's doch gar nicht. Teaser und Anmod. Ja, und jetzt wenn wir natürlich, wenn es um den Song geht, der Song für dich. Es ist doch unglaublich geil, wenn man einen Song irgendwie hat, der nicht nur Jahrzehnte überdauert oder für immer ist, sondern die ersten zwei Sekunden laufen und ich glaube, jeder in Deutschland würde sagen, nach zwei Sekunden, vielleicht sogar nach einer, ja, Markus, ich will Spaß. Das ist doch irre.
Ja, ja, ist natürlich schön, ja. Also es ist sehr schön. Aber ich habe jetzt sogar bei, ich dachte aber jetzt auch mal, es wäre mein Song und dann kam Kim Wilde mit irgendwas. Wie heißt das Song von ihr? Der fängt genauso an. Da dachte ich, hey. Und dann habe ich nachgeguckt, echt? Ja. Und ihrer war vorher. Also so, das ging auch so. Kids of America. Also dieser Anfang, diese typische Basslinie, gell? Und ich wäre schon beinahe losgestürmt und auf die Bühne, aber war ich gar nicht. Also, ihr Lieben, hier kommt mein Song, mein allererster Song, der auch tatsächlich in die Charts ging und Erfolg hatte. Hier kommt Ich will Spaß. Gebt Gas. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und wir sind ja auch zusammen unterwegs. Also wir, Frank und Ralle, sind ja mit in unserem Team. Wir treten auch immer zusammen auf. Es gibt ja noch einige aus den 80ern, nicht mehr so allzu viele. Leider, manche sind krankheitsbedingt nicht mehr dabei oder auch, aus irgendwelchen anderen, oder sind auch gar nicht mehr da zum Teil, ja, es ist ja erschreckend. Mhm. Aber die, die noch da sind, die halten zusammen und die spielen dann auch gerne zusammen auf einer Bühne und das ist immer ein großes Fest und auch für mich immer eine ganz große Freude, wenn wir alle da, ist noch Geier Sturzflug, Peter Hubert von UKW, Paso Doble, wird schon eng dann langsam, aber jetzt haben wir auch mal internationale Leute manchmal dabei, Ryan Paris und so, also es ist ein tolles 80er-Programm und wer da mal Lust drauf hat, das live zu sehen, der ist herzlich eingeladen.
Wir packen Reisebus voll aus dem Südwesten und kommen zu euch. Durch Ralle und Frank sind wir ja verbunden, also sagt mir gerne Bescheid, wir kommen wirklich super gerne rum. Es hat mich wahnsinnig gefreut, euch beide sowieso zu sehen und dich, Markus, kennenzulernen. Es war mir eine richtig große Freude. Vielen lieben Dank.